Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Coffee and Chainrings Podcasts. Heute im Kaffeekränzchen. Der Alex, der lange nicht dabei war. Ich freue mich. Hallo.
Ich bin auch total gut gelaunt und freue mich total, endlich wieder hier zu sein. Ich grüße dich. Und? Oder euch besser gesagt.
Ja, und Mr. Wade ist auch dabei. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo zusammen. Hallo Alex. Hallo D-Racer. Ja, okay. Ja, ich freue mich auch dabei zu sein.
Ja, das war ja nicht ganz klar. Gehen wir gleich später, ne?
Später
gleich. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, was dir widerfahren ist. Ja, und ich bin natürlich auch dabei, freue mich. Und mal gucken, was wir heute so zusammenbringen hier für unsere Zuhörer. Es ist Herbst, es wird kälter, die Tage sind kürzer geworden. Das Training, die Trainingsmotivation lässt so langsam nach, muss ich gestehen. Wie ist das bei dir, Alex?
Ja, es war ja, war und ist ja sowieso schwierig in den letzten Jahren. Das kann man ja schon Jahre sagen, solange ich raus war, um so meine Routinen zu finden, reinzukriegen. Tatsächlich geht's aber im Moment. Ich laufe viel, weil es zeitlich besser passt und das passt natürlich auch super in den Herbst rein. Und ich würze das jetzt so ein bisschen noch mit Calisthenetics zusammen. Da habe ich ein, zwei Kumpels gefunden, die das auch gerne machen wollen. Und da treffen wir uns jetzt zumindest einmal die Woche, sonntags immer, und machen dann eine Kurzlaufeinheit. Und danach noch 30 Minuten in der Halle Vollgas.
Calisthenics, das, genau. Das ist Krafttraining oder Übungen, Mobilisationstraining, wie auch immer, mit dem eigenen Körpergewicht, oder?
Genau, richtig. Also alles, also wie du sagst, Oberkörper, Rücken, Beine, auch mit Sprints zwischendrin und genau, alles, was so auf die Kraftausdauer, Kraft geht und alles mit dem eigenen Körpergewicht.
Finde ich spannend, weil Thomas und ich sind ja auch, Thomas vor allen Dingen, ich ja eigentlich schon länger auch immer so am Krafttraining dran. Und Thomas, du machst das ja jetzt auch regelmäßig. Was für Übungen macht ihr denn da so frei? Weil das ist ja, du brauchst ja eigentlich nichts weiter, ne? Du brauchst kein Fitnessstudio, du kannst ja im Prinzip Calisthenics, kannst du überall theoretisch ja,
genau.
machen, ne?
Genau, genau. Also machen wir auch tatsächlich, das ist ja bei uns von der Feuerwehr. Also ich bin ja noch in der Freiwilligen Feuerwehr und wir machen es in der Fahrzeughalle. Und tatsächlich ganz banal, also wir machen Planks, Liegestütze, wir machen so Sprints von Wand zu Wand, Treppensprints, was hatten wir noch, Sit-Ups, genau, Boxen, Schattenboxen, also nicht richtiges, sondern Schattenboxen, genau, ja, das sind so die Hauptübungen, bestimmt habe ich irgendwas vergessen.
Feuerwehr, bist du auch Atemschutzträger?
Ja, selbstverständlich.
Okay.
Na, selbstverständlich ist das nicht, aber bin ich und ist mir auch sehr wichtig. Ist tatsächlich.
Muss man da eine besondere Fitness Ding. Haben oder kann das jeder werden?
Nee, da muss man schon fit sein. Da muss man auch zum einen alle paar Jahre zu einer ärztlichen Untersuchung gehen, wo man entsprechend die Grundfitness überprüft wird. Plus einmal den ganzen Körper auf links gedreht wird. Und wir müssen jedes Jahr auch einen Leistungsnachweis im Prinzip bringen, also in so einer Übungsstrecke unter einer vorgegebenen Zeit beziehungsweise unter dem Luftvorrat von einer Flasche. Das sind dann so 20 bis 25 Minuten, eben diverse Hindernisse, Endlosleiter, Laufband, Armergometer. Genau, und dann halt eben so einen Hindernisparcours, durch den man durchkriechen muss, noch schaffen. Und das ist gerade bei meinem Kaliber, ich bin ja auch nicht klein, also leicht sowieso nicht, aber auch nicht klein, das ist dann immer schon eine knappe Kiste. Da fängt dann die Flasche immer schon an zu pfeifen, das heißt, der Druck geht zur Neige. Und dann ist immer eine knappe Kiste, da wieder rauszukommen. Aber bis jetzt, ich klopfe mal auf Holz, hat es immer noch geklappt.
Ja, so ein bisschen im Bilde bin ich da, weil hier, wo ich aufgewachsen bin, ist die Feuerwehr technische Zentrale und mein Opa war Kreisschirmeister. Dann kannst du dir vorstellen, und der hatte eine Dienstwohnung auf dem Gelände. Kannst du dir vorstellen, dass wir Kinder im Alter zwischen, ich sage mal, 6 bis 12 oder so war es ungefähr, denke ich, dass wir da einige Abenteuer erlebt haben im Schlauchturm in der Pflegerei und auch auf der Endlosleiter und in diesem Parcours. Das ist natürlich jetzt alles schon 40 Jahre her, ne? Und das hat sich ja dann auch ganz, ganz, ganz weiter, viel weiterentwickelt.
Ja, auf jeden
aber
Fall.
Aber ich habe das damals auch. Da gab es dann auch noch so ein Seil, wo man immer dran ziehen musste. So ein, ja, weiß ich gar nicht, hing aus der Decke so eine Rolle und die konnte man dann irgendwie dran ziehen, keine Ahnung.
Ja. Ja, das ist ja eine ganz andere Fitness, ne? Also du bist da im Prinzip wirklich, also sowohl beim Einsatz als auch in diesem Käfig, halt einfach dann so 20 bis 30 Minuten voll am Anschlag. Also am ehesten mit einem Cross-Country-Rennen oder mit einem Cross-Cycle-Cross-Rennen vergleichbar, aber halt kürzer und dann halt ganz körperlich. Also da reicht es auch schon, da irgendwie 30 Minuten Vollgas zu geben. Da kannst du gerne schon mal mit Muskelkater rausgehen, wenn man das jetzt nicht jeden Tag macht.
Ja. Wir hatten vor einer Woche circa, drittes Septemberwochenende ist traditionell jetzt der Erzener Volkslauf gewesen und ich bin da immer im Betreuungsteam ehrenamtlich mit der Zeitnahme beschäftigt und so ein bisschen drumherum. Und dieses Mal, da gibt es 5 und 10 Kilometer Strecke und dieses Mal ist die Ortsfeuerwehr oder mehrere Ortsfeuerwehren sind mit angetreten auf den 5 Kilometern, 19 Kameraden und eine Kameradin, glaube ich, in Atemschutz, volle Montur. Ich weiß nicht, wie schwer ist das Ganze, 20 Kilo ungefähr?
Ja, mehr sogar. Also der ganze Anzug mit Atemschutz sind 27 Kilo.
Ja, siehst du, und die haben mir gesagt, die haben eine leichte Flasche genommen, was das immer auch bedeutet. Und die sind den 5-Kilometer-Lauf mitgegangen, ja, weil die durften wohl nicht laufen aus Versicherungsgründen, aber die haben das in voller Montur gemacht und der schnellste war 40 Minuten. Und dann kam irgendwie zweiter, dritter, vierter, bin ich hin, habe die beglückwünscht und da war dann auch schon die erste, war eine Feuerwehrfrau dabei. Fand ich sehr beeindruckend.
Cool. Ja, auf jeden Fall. Da weiß man, was man getan hat.
Auf jeden Fall, sah schon gut aus. Gut, die letzten, also da ging die Schere schon weit auseinander, ne?
Ja.
Thomas, Calisthenics, hast du das auch schon mal probiert?
Nee, habe ich noch nicht probiert.
Gut, so Kniebeuge ohne Gewicht oder Liegestützen ohne irgendwas kann man, glaube ich, auch darunter schon zählen. Ne?
Ja, wollte ich gerade sagen, ich meine, so in der im Prinzip, so in der Art ist ja dann jedes Athletiktraining oder Ganzkörpertraining ohne Gewicht, könnte man ja dazu zählen. Ich weiß nicht, wodurch sich das ja abgrenzt vom normalen Athletiktraining.
Es ist sehr ähnlich wie ein Zirkel, wenn du mich fragst, also wie man es so klassisch kennt. Es hat sehr viele Ähnlichkeiten. Oder die Abgrenzung ist, kann ich dir auch gar nicht genau sagen.
Ist einfach wahrscheinlich nur ein Marketingname, um irgendwas wieder neu zu verkaufen, ne?
Genau, vielleicht kann uns ja einer der Zuhörer das sagen, was da genau der Unterschied ist.
Gibt's ja schon. Ist ja jetzt keine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ne? Calisthenics gibt's ja schon. Kinderspielplätze sind ja auch mal beliebte Punkte, wo man dann an irgendwelchen Klettergerüsten da irgendwelche Übungen machen kann. Habe ich schon gesehen. Ja, nee, ansonsten, ja, Radfahren ein bisschen wenig zurzeit. Bei mir, bei Thomas auch und bei Alex, ja, hast du gesagt, ne? Ist ja. Die letzte Zeit nicht so deine Main-Sportart gewesen.
Nee, geht einfach zeitlich nicht. Ich krieg's nicht auf die Kette, beziehungsweise abends bin ich schlicht und ergreifend zu müde und krieg den Arsch nicht hoch. Geht wahrscheinlich vielen anderen auch so und da gibt's bestimmt auch viele Tipps, wie man es doch hinkriegt, aber im Moment klappt's bei mir halt nicht. Aber ich halte mich tatsächlich mit dem Laufen über Wasser und das ist auch im Moment ist das d'accord. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf dem Rad sitze. Also es macht immer noch Spaß. Es ändert sich, glaube ich, auch nicht mehr in meinem Leben. Jeder, der mit Herzblut beim Radsport ist, spürt das wahrscheinlich, was ich gerade sage. Das ist einfach dann wie Urlaub, wenn man auf dem Rad sitzt. Aber ich reiße halt keine Bäume aus.
Wenn du läufst, das Thema triggert mich ja, weil ich bin ja auch gerade so ein bisschen im Laufgame angekommen. Da ist ja das Thema Schuhe ganz, ganz, ganz groß. Da kann man sich ja mit beschäftigen, wie viele Paare läufst du und was für Schuhe läufst du?
Ich habe zwei Paar. Beide von Saucony, so heißen die, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Saucony geschrieben. Das eine ist ein reiner Straßenschuh, weil ich direkt hinter der Haustür so eine umgewidmete Bahntrasse habe, also die jetzt ein Rad- und Lauffußweg ist. Das ist natürlich super, dann auch gerade jetzt im Winter, die ist beleuchtet. Da sind es dann die Laufschuhe oder die Straßenlaufschuhe, die ich da nutze. Und dann habe ich noch einen leichten Trailschuh, also der nicht ganz so aggressiv ist hier für die Wälder und alles drumherum, wenn ich da unterwegs bin. Habe ich aber auch keine Wissenschaft tatsächlich draus gemacht. Also ich bin in den Laufladen gegangen, das kann ich auch tatsächlich jedem empfehlen, wirklich die Modelle da anzuprobieren und auch ein bisschen zu beraten zu lassen. Da waren doch so ein paar Aha-Effekte, weil dann doch die Modelle, die ich mir erst ins Auge, also in den Kopf gesetzt hatte, dann so gar nicht bequem waren. Und wenn man einen guten Laufladen hat, dann kann man die auch mal testen. Also hier bei uns, ich bin beim Laufsport Bunert, das ist ja auch eine Kette, da gibt es ja auch mehrere von, gewesen und da darf man auch mit den Schuhen dann draußen laufen. Also die sagen ganz klar, geh raus vor die Tür, lauf mal hier die Straße auf und ab, bis du ein Gefühl dafür hast und dann kommst du wieder zurück. Das ist schon gut.
Das ist jetzt ein Zufall, also es ist wirklich ein Zufall, weil ich habe mir ja auch gerade neue Laufschuhe geholt, auch von Saucony. Ein Stabilitätsschuh für Straße, aber kannst du auch mal auf Schotter mit abbiegen und zum Wiederreinkommen quasi für den Wiedereinsteiger, sage ich jetzt mal.
Ja, also ich fand die oder finde die halt einfach sau bequem. Ich hatte es wirklich bei denen einfach, dass nichts gedrückt hat vom ersten Anziehen an, nichts irgendwie zu eng, vor allen Dingen auch hinten nicht zu lose. Hat einfach gepasst, aber das glaube ich tatsächlich auch, dass das Zufall ist, weil jeder Fuß ja doch individuell ist und das kann bei den nächsten schon wieder komplett anders aussehen.
Ja. Thomas, dich habe ich auch laufen sehen letztens bei Strava.
Ja, das hatte aber nur Gründe, weil ich das Rad nicht mit hatte. Ja, tatsächlich. Ich war da dienstlich auf Rügen, ne? Und da, ich hatte das Rad nicht mit. Und habe dann überlegt, machst du jetzt noch was? Wetter war aber so schön, dann bin ich halt laufen gegangen. Aber ich habe mir schon seit Jahren keine Laufschuhe mehr gekauft, weil ich eigentlich nicht mehr gelaufen bin. Ich bin noch mit ein paar alten Barfußschuhen gelaufen. Ja, ging auch für 7 Kilometer.
Boah. Und die nächsten Tage hast du den Muskelkater der ewigen Verdammnis gehabt?
Nö, das hielt sich wirklich sogar in Grenzen. Also ich habe danach war es... Weil mir war es nicht ganz so bewusst, aber zumindest da, wo wir auf Rügen waren, Bergen auf Rügen, da, wo ich losgelaufen bin, es ging erstmal nur 1,5 Kilometer bergrunter und die durfte ich dann nachher aber auch wieder rauflaufen. Also von daher war das so.
Denkt man erst, wie gut es läuft, ne?
nee, das Bergrunterlaufen ist eigentlich das viel Schlimmere.
Okay.
Also das Bergrauflaufen ist zwar muskulär sicherlich anstrengender, aber das Bergrunterlaufen, das Stoppen ist halt das, was die Muskulatur beim Radfahrer nicht so mag. Ne?
Das stimmt, das kennt man.
So, und das führt auch dazu, dass man dann nachher die Treppe nicht ganz so gut direkt danach rauf und runter gehen kann oder runtergehen kann.
Ja. Das ist tatsächlich noch ein, weil du gerade sagtest, wo ihr unterwegs wart und kein Rad dabei hattet, ein Vorteil, den ich beim Laufen sehe. Also ich bin beruflich relativ viel unterwegs und habe dann immer meine Laufsachen mit. Und ich versuche da tatsächlich dann vor der Arbeit morgens früh Sport mit Sightseeing zu verbinden. Weil meistens ist es auf Dienstreise so, dass du kaum in der Lage bist, irgendwie mal was von der Stadt oder von der Umgebung zu sehen. Und ich plan dann tatsächlich meine Laufstrecken, also erstens sehr früh vor dem Frühstück, aber halt vor allen Dingen auch so, dass ich dann wenigstens noch ein bisschen was von der Umgebung sehe und das hat sich echt bewährt. Also da bin ich schon tatsächlich ein bisschen mit rumgekommen. Also das ist tatsächlich als Tipp vielleicht an andere, die es da auch so, denen es ähnlich geht, das lohnt sich.
Aber du kommst ja auch in der Weltgeschichte ganz schön rum, ne? Eins, irgendwie habe ich vor dem geistigen Auge Central Park New York irgendwann mal.
Ja, das war schon vor 2 Jahren.
Na, genau. Okay. So lange haben wir nicht gesprochen.
Ja, die Zeit rennt, genau. Ja, aber das ist so. Ne? In den USA schon 2-mal gewesen und jetzt letztens in London, wo ich dann auch ein bisschen laufen konnte morgens früh und dann rund um den City Airport gelaufen bin. Auch sehr interessant. Dann auf einer Seite alles frisch renoviert, picobello, total hübsch und auf der anderen Seite tatsächlich hier absolut runtergekommenes Armenviertel. Das war auch krass tatsächlich. Und sowas sieht man halt nicht, ne? Wenn man nur morgens früh irgendwie zum Frühstück geht, dann zur Konferenz und danach wieder zurück. Das klappt dann nur mit Sport.
Das stimmt.
Und mit dem Rad hättest du noch einen größeren Radius.
Ja, da hast du recht. Aber das ist immer viel komplizierter. Ich bin nicht so privilegiert mit so einem praktischen Auto, weil wie du hast.
Ja gut, das ist jetzt in London und New York vielleicht auch schlecht, ne?
Ja, das stimmt. Da war übrigens krass, ganz kleiner Schwenk, fand ich beeindruckend, aber ich konnte es ja noch nie jemandem mitteilen hier. Da habe ich die Radsportclubs morgens früh um 6:30 im Central Park gesehen. Da sind ja auch Straßen durch. Und die treffen sich da als Verein, die haben da mit dem Rennrad Windschatten fahren, in der Gruppe im Central Park gemacht. Fand ich ziemlich krass. Also nicht nur eine, sondern mehrere. Also die Leute da sind auch zeitlich gestresst und müssen das irgendwie in ihren Alltag einbinden.
Ja gut, in so einer Metropole da. Ich glaube, da gibt es schon eine ganz gute Community. Da habe ich schon den einen oder anderen Bericht drüber gesehen, wie die auch die Central Parks Comps da jagen und sich gegenseitig abluchsen von einem Verein zum nächsten, ja, und so weiter.
Ja, ja.
Ich kann mir das
ja
gar nicht vorstellen. So sah das aus. Ja, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, aber der muss ja echt groß sein, ne? Dass man da. Ich meine, ja, auf Strava sage ich schon, auf Swift bin ich schon ein paar Mal gefahren. Dann hast du so eine Runde, die ist dann 10 Kilometer oder so. Ja, also auf Dauer ist das dann ja auch nicht erfüllend, ne?
Nee, das stimmt. Also zum Laufen ist er wirklich groß. Ich glaube, zum Radfahren befriedigt das einen nicht.
Ja, Radfahren, Thomas.
Ja, Radfahren, ne?
Du hast das Concussion-Protokoll gezogen letzte Woche.
Ja, ich habe das mal gemacht, was man nicht machen sollte, ne?
Erzähl mal.
Ja, ich bin ja am Wochenende in Bad Salzdetfurt gefahren, wie angekündigt, beim Crossrennen, beim internationalen Crossrennen. Waren 2 Tage. Für uns war das die Radbundesliga für die Masters. Und ja, und Tag 1, alles gut. Hat auch gut geklappt. Am Freitag bin ich Strecke abgefahren, alles super geklappt. Und am Tag 2, ja, sind wir morgens die Strecke abgefahren. Und dann habe ich an einem der Hügel, die in dem sogenannten Haifischbecken waren, hatte sich hinten der Haifisch bei mir festgebissen und mich den Berg wieder rückwärts runtergezogen. Typischer Fehler. Ich bin nicht irgendwie aus dem Pedal rausgekommen. Dann hat der Kopf irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich geistesgegenwärtig nicht in der Lage, mich fallen zu lassen, und bin dann den Berg wieder rückwärts runtergerauscht und habe mich dann nach hinten überschlagen. Und und dann standen plötzlich ganz viele Menschen um mich rum. Ja, irgendwie, ja, bin ich richtig auf den Kopf geknallt, Helm kaputt. Ich war wohl, weiß ich nicht, ob ich kurz weg war. Ich vermute mal ja. Ja. Genau. Sonst habe ich aber glücklicherweise bis auf ein paar Abschürfungen, ein paar kleine Prellungen nichts. Aber ich habe das große Los einer Gehirnerschütterung gezogen und die letzte hatte ich, glaube ich, als Kind, da bin ich vom Gerüst gefallen, da war ich 7 oder 8 oder so. Kann man sich nicht mehr so dran erinnern. Ich kann jetzt nur sagen, wünsche ich keinem und braucht man auch nicht. Ich bin dann natürlich, die Jungs wollten mich dann da direkt ins Krankenhaus fahren, nach Hildesheim, und ich wollte aber nicht, und dann habe ich mich erstmal, ja, ich habe da ewig gesessen erstmal, und dann hat mich Kumpel zum Auto gebracht und dann habe ich mich da erstmal hingesetzt und bin dann auch auf dem Gelände noch rumgelaufen, habe mir noch einen Kaffee getrunken. Also mir war so ein bisschen komisch, mir war aber jetzt auch nicht schlecht. Also die haben mich halt komplett untersucht, Pupillenreaktionen, das war alles gut. Ja, und dann habe ich natürlich, was man nicht macht, ich bin dann noch schön mit dem Auto nach Hause gefahren. Ne? Ziemlich Banane eigentlich, noch 2,5 Stunden Auto zu fahren. Ja, war dann zu Hause und am nächsten Morgen habe ich gedacht, naja, mit dem Gucken, das klappt nicht mehr so gut. Da habe ich Doppelbilder gesehen, habe aufs Handy geguckt, dann stand die Uhrzeit da zweimal sozusagen. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ja, ich glaube, wird Zeit, lass mal ins Krankenhaus fahren. Ja, ist aber alles in Ordnung. Also Schädel-CT hat nichts ergeben, HWS-CT hat auch glücklicherweise nichts ergeben. Und da hilft leider nur Ruhe, Ruhe, Ruhe und Ruhe. Ja,
ja, heftig.
Und ist jetzt 6 Tage her. Ich glaube, da braucht auch noch mehr Ruhe. So richtig pralle ist es noch nicht. Also der Kopf ist noch nicht wieder beim Radfahren. So ab und zu denke ich mal drüber nach. Wäre ja schön, aber ja, so die große Motivation ist noch nicht zurückgekehrt. Und ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen.
Gehirnerschütterung ist ja, ja genau, gute Besserung. Aber Gehirnerschütterung ist ja auch irgendwie nur eine Verniedlichung.
Vom
Schädelhirntrauma, ne? Naja. Also das ist ja schon eine ernsthafte Verletzung. Medizinisch gesehen.
Genau, es ist eine Gehirnerschütterung ist ein leichtes Schädelhirntrauma. So, Punkt.
Ne? So. Jetzt bist du auch noch, der Helm ist, glaube ich, hinten kaputt, ne? Hinterm Ohr irgendwie.
Ja, ich bin noch im Hinterkopf gefallen. Also rechts auf dem Hinterkopf. Und der Helm ist so von der Mitte nach rechts rüber gerissen. Also der Aufschlag war, glaube ich, schon dafür, dass es da Wiese war. Also es ist ja Wiesenboden gewesen, kein Asphalt, war der Aufschlag trotzdem. Ja, gut, kann man sich vorstellen. Ne? Wenn ich bin jetzt nicht klein, wenn ich auf dem Rad sitze, also ich habe zu diesem Zeitpunkt auf dem Oberrohr gehangen irgendwie. Habe auf dem Oberrohr gehangen und ja, bin dann praktisch so, wie ich das selbst noch wahrgenommen habe, so wirklich richtig rückwärts. Ja, das sind ja, wie viel, lass mich, wie groß bin ich? Ich bin knapp 2 Meter groß, ne? Wenn ich dann sitze, bin ich vielleicht noch 1,50 oder so. Ja, 1,50 Meter so auf dem Boden. Und dann mit einer gewissen Beschleunigung, das ja, hat anscheinend Aua gemacht.
Also ich stelle mir, stell mir das so vor, du bist, das, so ist es, so passiert das ja. Du fährst einen Berg hoch, der wird immer steiler und dann kippt das Rad quasi, das Vorderrad hebt ab und du kippst nach hinten runter. So ungefähr stelle ich mir das jetzt vor. Und da du ja dann rückwärts den Berg runterfällst, ist es ja dann mehr als diese 1,50, weil du ja die Strecke, die du schon hochgefahren bist, fällst du ja quasi auch rückwärts runter. Also das kann schon ein heftiger Aufprall sein.
Ja gut, das ist aber die Geschwindigkeit. Ich bin ja auch im Rad rückwärts runtergerutscht sozusagen. Ne?
Ach so, okay. Hm.
Also du fährst ja, also sagen wir mal, du baust Geschwindigkeit auf und irgendwann hat es mich dann ja nach hinten weggehauen. Also,
ah okay, also das Vorderrad ist nicht gestiegen, sondern du bist nach hinten gerollt quasi und dann hat es dich aufgestellt.
Genau, genau, genau. Es hat mich dann unten irgendwann aufgestellt und dann bin ich praktisch, also ich mache es zumindest so fest, weil ich habe die, ich habe den Ergon-Sattel da drauf gehabt mit dem Carbon-Gestell und die Sattelnase ist praktisch aus dem Carbon-Gestell rausgerissen. Also das habe ich mir in den Rücken reingerammt irgendwie.
Autsch.
Ja, das ist aber glücklich. Also das Gestell steckte nicht im Rücken drin. das hat nur eine Prellung gegeben irgendwie. Genau, und ja. Ja, und eine fette Schürfwunde habe ich an der Wade. Keine Ahnung, ob die vom Reifen gekommen ist, ob ich da schon irgendwie mit gebremst habe. Ich, keine Ahnung. Also so ein paar Sachen weißt du halt einfach nicht bei sowas, ne?
Ja, also wenn wir jetzt miteinander sprechen hier, dann kann ich dir sagen, wir telefonieren ja regelmäßig. Montagmorgen habe ich quasi auf den frühmorgendlichen zum Kaffee-Anruf gewartet. Der kam nicht, habe ich mir aber nichts bei gedacht. Manchmal telefonieren wir ja auch nicht jeden Tag. Aber dann hast du Dienstag angerufen und hast mir das erzählt. Und ich habe aber schon am Telefon, konnte ich schon vernehmen, du bist überhaupt nicht gut drauf. Du hast eine total stille, leise, verwaschene Stimme gehabt. Hast mir das dann kurz erzählt. Wir haben auch nur 3 Minuten gesprochen irgendwie, glaube ich. Und dann haben wir das Gespräch beendet, weil dir ging es da ja gar nicht gut. Und dann haben wir noch 1 oder 2 Mal die Tage telefoniert und das ist, von meinem Empfinden hast du dich da, hat sich das nicht besser angehört. Erst heute kann ich sagen, das ist im Prinzip stimmenmäßig und auch so von der Laune her wieder der Wade, den ich kenne. Ne? Also das macht schon was mit einem.
Ja, es ist aber noch weit entfernt von gut. Also ich war heute das erste Mal wirklich mal kurz draußen, weil ich war was einkaufen. Ja, das hat aber auch gereicht. Also da habe ich gemerkt, also so visuelle, das ist so einfach visuelle Überanstrengung, so viele Reize und sowas, das ist einfach nicht gut. Das räumliche Sehen wird dann irgendwie, weiß ich nicht, eingeschränkt. Auf jeden Fall fokussieren die Augen dann im Zusammenspiel nicht so, dass sie, glaube ich, das gleiche Bild scharf stellen oder sowas. Das ist ziemlich unangenehm. Dann muss ich mich echt stark konzentrieren, dass das funktioniert. Da ist praktisch das Nahschauen zum Beispiel, irgendwie auf den Monitor schauen, dann einfacher. Ne? Dann hast du das Bild, weil da fokussiert man drauf. Aber ich merke, dass die Anstrengung einfach, ich glaube, das braucht auch einfach noch ein bisschen. Ja, es ist eine Erfahrung, die man nicht braucht, ne?
Ne, richtig. Also das spricht auch schon dafür, dass da alle Leute um dich herum standen, dass das jetzt nicht ohne war. Weil Stürzen ist jetzt auch nicht so selten beim Radsport oder beim Crossen, wenn dann alle schon um dich herum stehen. Und das, was du geschildert hast, da sollte man sich schon die Zeit nehmen, auf jeden Fall.
Ja, auch, aber das ist halt... Ja, ich habe aus Spaß mal eingegeben bei ChatGPT, was kann man denn machen? Oder ChatGPT mal gefragt, was kann man denn machen mit einer Gehirnerschütterung, um das Ganze ein bisschen die Heilung zu fokussieren und sowas, ne? Und dann hat ChatGPT gesagt, so ganz kurz gesagt dann eigentlich, ja, da muss ich dich leider enttäuschen, du kannst gar nichts machen. Das Einzige, was hilft, ist Ruhe, Ruhe, Ruhe und viel trinken. Habe ich mir gedacht, danke, danke für die Information.
Prost!
Das wollte ich nicht wissen.
Genau.
Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Du, wenn du jetzt irgendwo eine Prellung hast oder eine Verspannung oder was, kannst du Massage machen, aber jetzt bei Gehirnerschütterung Kopfmassage oder so ist jetzt, glaube ich, auch nicht so pralle. Ne? Kommt ja auch nicht an. Aber du hast ja wahrscheinlich da irgendwie ein Hämatom oder eine Einblutung oder eine Schwellung oder was weiß ich.
Ja, eine Einblutung werde ich wohl nicht haben, weil das wäre im CT aufgefallen. Also, ja, okay. Da hätte man sicherlich was gesagt. Ich gehe einfach mal davon aus, also so tief bin ich da in der Materie auch nicht drin. Ja, du wirst einfach ein leichtes Ödem haben, ne? Also dass du eine leichte Schwellung drin hast. Ja, und wie bei einer Prellung halt, ne? Und das muss ich auch einfach erstmal wieder, das Gewebe muss sich wieder regenerieren und
spielt es eine Rolle? Also das ist nochmal, also ich finde das Thema ist recht wichtig, deswegen können wir da glaube ich auch ruhig ein bisschen länger drüber sprechen, weil Gehirnerschütterung wird glaube ich allgemein ziemlich unterschätzt und auch vernachlässigt, gerade auch, man hat es ja im Profibereich, beim Fußball oder auch beim Radsport in den letzten Jahren vernommen, dass die das mittlerweile doch sehr ernst nehmen und dass es da entsprechende Protokolle auch gibt, wo man dann überprüft wird nach einem Sturz und dass da relativ kleinteilig auch nachgeschaut wird. Deswegen würde mich jetzt noch interessieren, ich weiß nicht, ob einer von euch beiden das beantworten kann, wahrscheinlich nicht, aber erstmal hast du ja zum Glück den guten Helm aufgehabt und der hatte ja sogar den mit MIPS.
MIPS-System, ja.
So, ob das jetzt da eine Rolle spielt, weiß ich nicht.
Ich glaube, das MIPS ist entscheidend. Also, sagen wir mal, der Sitz ist durchs MIPS natürlich gut. Dadurch hast du natürlich kein Verrutschen des Helms. Aber ich glaube, das MIPS ist wichtiger, wenn du Strecke auf dem Helm machst, sozusagen.
Ja, richtig. Also, wenn du rutschst, soll ja vor allem, genau.
Genau, ja. Genau. Wenn du rutschst, dann ist das MIPS, dass das die Kräfte irgendwie anders verteilt oder diese Rüttelei auch rausnimmt oder so.
Ich glaube, diese Rotation hat so ein bisschen rausgenommen, weil die Teile halt zueinander sich verdrehen können. Die Rotation auf den Kopf oder diese Scherbewirkung auf den Kopf soll sich dadurch verändern.
Genau. Das habe ich also bis heute nicht so richtig verstanden, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Also ich hab den ja auch, den Helm mit oder einen mit MIPS. So vom Tragen her ist es kein Unterschied, aber ja, da steht da überall drin, dass das irgendwelche Scherwirkungen abmildert, aber was es konkret bedeutet, wenn ich beispielsweise von einem Auto aufgeladen auf die Motorhaube und dann oberhalb der Scheibe oben im Dachholm einschlage, keine Ahnung.
Nee, das hat damit nichts zu tun. Also das hat was damit zu tun, diese Scherwirkung, wenn du wirklich auf dem Asphalt aufschlägst und damit rutschst, dass du am Ende des Tages, vermute ich mal, hat das auch was mit den Halswirbelsäulenverletzungen zu tun. Wenn durch diese Scherwirkung kann es dann dazu kommen, dass der Kopf einfach viel mehr hin und her schlägt und sowas. Und das soll, glaube ich, dass das durch dieses MIPS so ein bisschen unterbunden wird. Aber wenn jemand dazu wirklich was drüber weiß, vielleicht kann er uns dazu mal was schreiben, weil das ist alles nur Halbwissen hier. Wir haben jetzt auch nicht nachgegoogelt oder sowas, ne?
Nee, da würden wir wirklich eine Expertenmeinung, ne? Alex, da, bitte.
Ich habe nichts beizutragen. Ich wollte nur sagen, das ist unsere ungeschönte Spontanität und Ehrlichkeit, dass wir einfach da jetzt keine Ahnung haben.
Nee, haben wir nicht, genau.
Ich habe nur mal gehört, dass das gut ist, deswegen habe ich das in dem Helm drin gehabt.
Ja, ist tatsächlich, ist mein einziger Helm. Ich habe ja mehrere, aber das ist tatsächlich der einzige, der das
auch hat. Ja, ich habe auch mehrere. Ich habe jetzt keinen mehr.
Ja, gut, den kannst du entsorgen, das ist klar.
Der ist definitiv zu entsorgen.
Zweite Sache, die mich noch interessiert, ist dann, du hast ja gesagt, wo der Helm kaputt ist. Du bist dann ja scheinbar nicht mit der Schläfe oder mit dem Kopf frontal irgendwie, sondern mehr mit dem Hinterkopf.
Nee, mit dem Hinterkopf.
Mit dem Hinterkopf. Ja, ne? So, im Hinterkopf, hinterm Ohr ist ja, glaube ich, wenn ich habe in Anatomie nicht so ganz genau aufgepasst, ich habe auch keinen medizinischen Hintergrund, aber ich glaube, dass da hinten da so irgendwo das Stammhirn sitzt. Das ist ja für ganz wichtige Dinge überhaupt, das ist ja nicht fürs Denken, sondern es ist ja so diese, ja, diese Instinktgeschichte, glaube ich, zuständig. So, dass wir atmen und dass wir das Herz schlägt und so weiter. Spielt das eine Rolle bei einer Gehirnerschütterung, wo der Impact ist, wie lange die Heilungsphase ist, oder ist das einfach nur die Wucht, die da eine Rolle spielt? Weißt du das? Du kommst ja so, also, ein bisschen aus der Medizin.
Ja, ich habe ja einen medizinischen Hintergrund, aber ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Das ist jetzt aus dem blauen Dunst raus. Also ich vermute mal, der Impact, wenn da jetzt keine wirklich große äußere Verletzung oder sonst irgendwas ist, ist wahrscheinlich an der Stelle erstmal egal, weil durch so einen Helm verteilt sich das sicherlich auch. Wo es natürlich dann entscheidend ist, wenn es wirklich zu Blutungen kommt, ne? Dass das natürlich sehr entscheidend ist, wo diese Blutungen im Hirn sind. Genau, und wenn dann diese Raumforderung durch die Blutung entsteht, das ist sicherlich da dann erstmal entscheidend, was genau passiert. Ob sich das jetzt, weiß ich nicht, ob sich da jetzt, sagen wir mal, durch so eine Schwellung, ob sich das über den gesamten Kopf austeilt, wie das funktioniert, aber ja, müssen wir mal einen Neurologen zu einladen, der uns das mal genau erklärt.
Was sagt denn der Feuerwehrmann? Der hat ja auch eine medizinische Ausbildung.
Naja, das denken viele. Dem ist nicht so. Also da ist nichts mit Medizin. Also nur das absolut Notwendigste, was medizinische Ausbildung anbelangt.
Ja, also du hast nicht noch einen Rettungssanitäter aufgesattelt,
nein,
oder so, ne?
Nein, nein, nein. Ich bin ausschließlich freiwilliger Feuerwehrmann und da gehört der Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter nicht dazu. Wenn wir Glück haben, können wir ein bisschen was mehr machen, aber im Prinzip kann ich alles nur das, was ihr gerade gesagt habt, bestätigen und aber auch nichts mehr zusätzlich dazu beitragen. Also sollte man auf jeden Fall, also ich glaube, das Wichtigste, das ist eben schon vor 5 Minuten oder so gefallen, man sollte Gehirnerschütterung nicht auf die leichte Schulter nehmen und lieber etwas früher, Thomas, zum Arzt fahren als etwas später.
Ja, vielleicht in so einer Situation, ja, sagen wir mal so, also nochmal, das nochmal rekapitulierend, ich glaube, ich weiß nicht, ob es, ja, es wäre, glaube ich, gut gewesen, wenn man da drauf gedrängt hätte, wenn man mich gar nicht gefragt hätte, sondern einen RTW dann angefordert, oder die hatten ja einen RTW da stehen und mich ins Krankenhaus gefahren hätten. Gut, ja, ich bin erwachsen, ne? Also jeder ist ja noch glücklicherweise mündig und auch, ja, im Nachgang wäre es vielleicht besser gewesen. Ja, so ist es jetzt gut gegangen. Ich bin, sagen wir mal, ja auch selbst groß genug und deswegen bin ich ja montags ins Krankenhaus gefahren, um das ausschließen zu lassen, weil es mir so ein bisschen komisch vorkam, ja. Definitiv, also nicht selbst ins Krankenhaus fahren, sondern sich vor Ort ins Krankenhaus fahren lassen und dann auch nochmal aus der jetzigen Erfahrung wieder raus, wenn man zu Fuß in eine Notfallambulanz ins Krankenhaus geht und nicht direkt da vor Ort kollabiert, wird man auch nicht so wirklich ernst genommen. Dann wird man auch erstmal geparkt und dann nach der Reihe drangenommen, auch wenn es einem vielleicht nicht ganz so gut geht. Wenn du das mit dem Rettungswagen machst, ist die Sinnhaftigkeit von so einer Veranstaltung kommst, ist vielleicht die Dringlichkeit etwas mehr gegeben und du wirst schneller behandelt.
Gut. Das war ja in Bad Salzdetfurt, da haben wir ja mit dem Olaf Nütsche, dem ja, mehr oder weniger Betreiber oder dem Chef vom Bob, haben wir ja vor kurzem den Podcast aufgenommen und du warst jetzt tatsächlich da und hast als dem Cyclocross-Wochenende teilgenommen und das ist jetzt am zweiten Tag passiert. Das heißt, am ersten Tag war alles gut. Erzähl mal.
Ja, am ersten Tag war alles gut. Der Einstieg in die Cross-Saison auf so einer Strecke, hammerhart, muss man einfach sagen. Wir sind die Strecke mit dem Olaf, das hatten wir ja danach noch gemacht. Nach unserem Podcast sind wir ja mit dem Mountainbike, der Reini und ich, in dem Park mit gewesen. Der Olaf, wir haben ja eine Exklusivführung gekriegt und haben halt die Cross-Country-Strecke und alles Mögliche abgefahren. Also alles, was es da gab, sind wir sozusagen mal drüber gerollt und gefahren und zum Schluss auch die CX-Strecke, aber mit dem Mountainbike. Und da habe ich mir gedacht, naja, cool mit dem Mountainbike, aber dann habe ich mir schon so die eine oder andere Stelle, wo wir mit dem Mountainbike dann runter sind und wir sind ja Tag vorher auch das Cross-Country-Rennen gefahren, habe ich mir gedacht, puh, das wird ja ein Spaß mit dem Crossrad, ne? Was mit dem Mountainbike halt alles relativ smooth ging. Ja, hatte ich schon einen gewissen Respekt und dann bin ich ja freitags vor dem Rennen bin ich ja einmal in den Park rein, bin dann die Strecke abgefahren. Ja, und bin auch diese Stelle zigmal gefahren. Mal bin ich hochgekommen, mal nicht, Fuß rausgeklickt, Rest dann ja, vorsichtig abgestiegen und dann in der Steilheit hochgegangen. Hat alles funktioniert. Aber ja, die Strecke nochmal, also die Strecke ist Hammer, die ist anspruchsvoll. Die macht richtig Spaß. Es war sautrocken und knochenhart alles am Samstag. Die Strecke ist auch echt schnell gewesen. Ja, für mich war von vornherein klar, ich fahre da um die letzten Plätze mit. Das habe ich auch geschafft. Ich bin nicht Letzter geworden. Ich habe einen hinter mir gelassen noch. Ja, aber das Rennen hat halt Spaß gemacht. Und da hat sich wieder gezeigt, ja, das ist Schalter umgelegt und es tut weh. 40 Minuten oder halt fast 50 Minuten in meinem Fall. Ja, aber es war gut. Und dann war es mal faszinierend, da das ja ein C2-Rennen war, ein internationales. Weiß nicht, ob dem einen oder anderen Kevin Kuhn was sagt. Fährt ja fürs deutsche Heizomat-Team, ein Schweizer Profi, der im Weltcup halt auch immer vorne mal mit rumstrahlt. Und dann waren noch ein paar Holländer und Belgier und sowas mit da. Boah, und die haben sich's da richtig gegeben. Und wenn man dann diese Leute mal über so eine Strecke fahren sieht, unglaublich.
Das ist schon ästhetisch, ne?
Das ist schön, ja, das sieht total schön aus. Da waren so zwei fette Baumstämme als Hindernisse drin. Die waren bestimmt 40 Zentimeter hoch und auch breit. Wie die da drüber gesprungen sind, ne? Total ästhetisch und danach kam halt dieser Anstieg, wo ich rückwärts runtergerauscht bin, ja, als ob der gar nicht existiert, der Anstieg, ne? Ja. Also wenn man das sieht und dann an anderen Stellen, wo man selber mit sich einen abgekrepelt hat, um da Geschwindigkeit aufzubauen, ne? Da fahren die mit einer Geschwindigkeit rüber, dann waren da so, sind wir ja über diese Wellen aus dem Bikepark gefahren, wo die Slopestyler springen und sowas, ne? Ja, über so Hügel, da fährt der drüber und dann macht der noch so ein Whiptail und sowas, ne? Wenn die da Bock drauf haben, die müssen bergauf bremsen, weil die zu schnell sind sonst, ne? Also das ist einfach geil anzugucken. Also das macht so einen Spaß, das anzugucken. Und dann aber wieder, wenn man dann sieht für so eine Veranstaltung, es waren natürlich einige Leute da, aber ich würde mal sagen, wenn man die ganzen Fahrer und auch Betreuer alles abzieht, ich glaube nicht, dass da viel Publikum ist. Also nicht wie bei einem belgischen Rennen, wo da zigtausende rumstehen und noch Eintritt bezahlt haben. Und das ist so ein bisschen schade. Und das wäre so eine Veranstaltung, wie da aufgezogen ist, bei dem Wetter, ja, absolut würdig, ne? Das muss man sagen. Also was die alles aufgebaut haben, was die gemacht haben, ganz tolle Veranstaltung. Muss man einfach sagen, Olaf und das Team, die paar Leute, die das da ins Leben gerufen haben, ja, das ist ein Aushängeschild für den Sport, ne? Da muss man nochmal sagen, Chapeau, echt. Das ist einfach geil.
Also auf YouTube gibt es Videos noch und nöcher. Ich habe sie mir auch teilweise angeguckt. Ich habe ich leider nicht gesehen und den Ralf auch nicht, aber das sah schon wirklich gut aus. Und ich meine,
bei uns hat das auch nicht so gut aus.
Am zweiten Tag hat es, glaube ich, auch, muss es auch angefangen haben zu regnen. Also da sah es
morgens, ja, genau.
Dann feucht aus. Wo wir
abgefahren haben, hat es, ja.
Okay. Nee, also was die da Social Media mäßig gemacht haben, das fand ich ziemlich cool. Und irgendwo habe ich jetzt auch die Teilnehmerzahlen wurden veröffentlicht und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, da stand 1048 Teilnehmer oder so. Mhm. Kann das sein? Also das finde ich extrem gut für zwei Tage, Wenn es denn so ist, will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber irgendwo kursierte diese Zahl. Finde ich richtig
stark. Das kann durchaus sein, auf die 2 Tage gerechnet.
Ja, genau, auf die 2 Tage.
Kann das durchaus sein, ja, genau. Also wir haben auch, es war ja am Samstag noch dann nach den Cross-Veranstaltungen war ja noch das Gravel-Rennen. Und am Sonntag habe ich leider halt das Highlight, das Kids Race, habe ich dann nicht so wirklich mitgekriegt. Oder ich habe da eigentlich nach meinem Sturz gar nicht mehr so wirklich was vom Rennen mitgekriegt. Ich habe noch von unserem Rennen, vom Ralf und sowas und vom Mirko, mit dem ich praktisch da war, habe ich noch ein paar Fotos gemacht und von ein paar Leuten. Und das war das Letzte, was ich dann sozusagen gemacht habe. Ne?
Ja, aber deine Cyclocross-Saison ist damit ja, ist jetzt unterbrochen, aber sie ist ja nicht vorbei, oder? Kannst du dich nochmal motivieren jetzt, wenn das alles ausgeheilt ist?
Im Moment kann ich mich zu gar nichts motivieren. So eine Verletzung stellt einen schon so ein bisschen, also erstmal muss ich sagen, meine letzte Verletzung oder schwierige Verletzung, also meinen letzten Sturz, hatte ich genau vor 5 Jahren, wo ich mir das Schultereckgelenk so zertrümmert habe. Auch so ein kapitaler Sturz war genau zeitgleich vor 5 Jahren wie dieser Sturz. Ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt alle 5 Jahre vorprogrammiert ist, sich schwerer zu verletzen. Aber du denkst natürlich schon im ersten Moment erstmal, wenn du dann so zu Hause liegst und eh nichts machen kannst, außer im Dunkeln rumzuliegen, da gehen dir schon viele, viele Gedanken durch den Kopf, ne?
Ja, das kann ich gut verstehen. Also da wird man dann ja ein Stück weit auch vielleicht melancholisch oder so. Aber das geht ja weiter, das geht ja vorbei. Ne?
Genau, du stellst dir die Sinnfrage sicherlich auch. Ne? Macht das überhaupt alles noch Sinn? Muss ich überhaupt noch Rennen fahren? Muss ich mich dessen aussetzen? Jetzt kann man sagen, okay, ich bin nicht beim Rennen gestürzt.
Ach so, das war nicht im Rennen, das war vorher.
Vorher, beim Abfahren, ja.
Ach so, okay.
Ja.
Oh, wie peinlich. Ja, da hätte ich mir aber eine schöne Heldengeschichte jetzt noch ausgedacht.
Nee, da brauchen wir keine Heldengeschichte.
Hätte man Spaß.
Im Rennen wäre es wahrscheinlich nicht passiert, weil dann wäre ich im Hügel wahrscheinlich schon vorher abgestiegen, weil in der ersten Runde, wenn es voller ist, versuchst du dann eh nicht krampfhaft da hochzufahren. Ja, blöd einfach. Also eigene Doofheit, der Sturz ist vollkommen zu 100% selbst verschuldet und meiner eigenen in dem Moment Schwäche oder Dummheit oder Inkompetenz geschuldet, was das passiert, dass das so passiert. Ja, aber lässt sich auch, da kann man, bringt auch nichts, sich darüber zu grämen, es ist nun mal passiert, ne?
Mit dem Moment, wo wir uns entscheiden, dass wir uns aufs Rad setzen und trainieren fahren oder in den Straßenverkehr gehen oder uns den Trail runterstürzen, das kann man ja weiterspinnen ohne Ende, ist uns doch klar, dass uns eine ganze Menge Scheiße passieren kann. Aber uns passiert auch eine ganze Menge geiler Shit. Und deswegen machen wir es ja immer wieder. Und deswegen kommen wir ja auch immer wieder zurück. Ich habe auch das totale Tief. Ich bin so satt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie satt ich bin. Ne? Also, was Fahrradfahren angeht.
Ja, das deswegen einfach mal.
Ihr überrascht mich beide sehr. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja.
Woran liegt es bei dir? Hast du Ideen? Also einfach.
Ja, das
zu
war
zu viel jetzt in den letzten Monaten in der Saison oder?
Ja, das war zu viel dieses Jahr. Das habe ich ja schon mal im Blog geschrieben und ich glaube, in irgendeinem Podcast, weiß ich gar nicht, ob wir es im Podcast auch schon mal thematisiert haben. Nein, das Jahr war geil, es hat alles funktioniert, aber am Ende raus war es dann zu viel. Also das Learning habe ich gemacht mit der vielen Reiserei und auch die Ultradistanzen, die dabei waren, 24 Stunden Alfsee, Salzkammergut, Langstrecke und immer wieder in den Alpen fahren oder Andalusien oder dies oder das. Für sich genommen war das alles richtig cool. Also wenn ich da jetzt dran denke, kriege ich Gänsehaut, so schön war das. Ne? Aber in der Summe, für ein Jahr als Familienvater mit einem 40-Stunden-Job und noch Eigentum und was weiß ich noch alles dazu, ist es einfach vielleicht ein bisschen viel gewesen.
Das Wir muss sind ich, halt nicht mehr die Jüngsten.
Nee, genau. Das muss man ganz klar konstatieren, aber ja, wenn wir jetzt mal weiterblicken, also wir haben jetzt ja einen schönen Rückblick gemacht, Alex, mich interessiert auch, wie deine Zukunft aussieht, aber ich kann schon mal kolportieren, dass die Pläne für nächstes Jahr bei mir schon ziemlich konkret sind. Naja, und was soll ich sagen? Es sieht nicht besser aus als dieses Jahr, ne? Also es ist nicht viel anders.
Also hast du gut richtig was gelernt.
Ja, ich versuche an der einen oder anderen Stelle zu optimieren. Und das wird auch klappen. Also der größte Unterschied wird definitiv sein, dass es weniger Reisestress geben wird und dass es keine Ultradistanzen werden nächstes Jahr. Also Ultradistanzen, sage ich jetzt mal, alles über 5-6 Stunden Wettkampfzeit. Also so 5 Stunden, 5,5, das ist gut. Ne? Also da steigst du hinterher ab und kannst am nächsten Tag wieder Radfahren, da ist der Kopf auch klar. Aber alles, was dann da so drüber geht, 7, 8 oder hier 10 Stunden oder 12 oder 14, wie bei der Salzkammergut-Trophy, das ist krank. Also das muss man sich ja nochmal vorstellen, Alex. Du fährst 4000 Höhenmeter, bist 8 Stunden unterwegs und dann musst du das Ganze nochmal fahren. Du bist gerade erst losgefahren. Das geht überhaupt nicht in die Hirse rein unterwegs. Ja, das macht auch keinen Spaß. Ja. Das ist einfach,
da darf man gar nicht drüber nachdenken. Nee, du musst einfach weiterkurbeln. Also wenn man da diesen Gedanken immer wieder im Kopf hat, dann schafft man es auch nicht.
Ja, also du fährst einen Marathon, sagen wir mal 100 Kilometer, 3000 Höhenmeter, vielleicht 3500. Das ist herausfordernd. Das können wir. Das machen wir. Das macht richtig Bock. Und dann bist du den gefahren und dann fährst du den gleich. Du machst gar keine Pause. Du fährst einfach nochmal das Ding. Das geht nicht. Das geht nicht. Also da hört es dann irgendwann tatsächlich auf. Da ist eine Grenze bei mir überschritten, die ich nicht nochmal überschreiten möchte. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt ist ja diese neue Mode, diese Ultra-Gravel-Rennen hier, Badlands oder Tracker oder was weiß ich, wo die da 750 Kilometer on the run mit keiner Ölmeter spielen erstmal keine Rolle, sage ich mal, aber dann fahren die halt 4 Tage durch. Nein. Ja. Nein.
Ja, es ist krass. Es muss immer alles krasser werden.
Ist schon krasser, aber trotzdem ist das nochmal was anderes wie diese Rennen dann wie Salzkammergut-Trophy, wo du halt gegen ein Zeitlimit an einem Tag fährst, ne?
Ja, das ist richtig. Du hast Zeitlimit.
Weil da geht's ja am Ende des Tages nicht um Schlafmangel, Schlafdefizit oder sowas. Da geht es darum, das Ding so schnell wie möglich. Geht es bei den anderen Rennen auch, aber bei den anderen Rennen kommt halt, sagen wir mal, wenn du über 24 Stunden fährst oder auch bei 24 Stunden, da spielt halt die Schlafkomponente irgendwann eine Sache. Und ja, dann wird es meiner Ansicht nach auch, ja, also dann über den 24 Stunden, da hört es ja dann komplett auf. Also sehe ich auch so.
Ja. Nein, und nächstes Jahr wird bei mir definitiv so sein, dass ich wieder ein paar schöne Sachen machen werde. Da werden wir auch zu gegebener Zeit drüber berichten. Thomas und ich werden auch was zusammen machen, ziemlich sicher, denke ich. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier schon sagen wollen.
Ja, also mich interessiert es.
Ja, aber um das kurz zu Ende zu bringen, ich werde mir zwischen den einzelnen Wettkämpfen mehr Zeit geben.
Das war jetzt vielleicht auch sinnvoll.
Genau. Gar nicht körperlich, aber die Psyche muss ja auch das Ganze verarbeiten. Ne? Du kommst gar nicht mehr runter. Also du kommst zurück, hast das geschafft, machst 2, 3 Tage Ruhe und dann in 3 Wochen ist dann schon wieder der nächste Wettkampf, wo du dich drauf fokussierst. Du verarbeitest das gar nicht psychisch, genießt es auch gar nicht so richtig hinterher. Gibt es dem Körper auch nicht die nötigen 10 Tage, wo du mal wirklich Sutsche machst, sondern steigst ja gleich wieder ins Training ein und versuchst drauf aufzusatteln. Und das ist der Fehler gewesen, unter anderem, glaube ich. Ne?
Also. So, Jungs, Thomas, du kannst das ja gleich mal spoilern, aber bedingt der fortschreitenden Zeit, ich würde mich gerne ausklinken.
Ja.
Und mir wieder meine Ruhe gönnen.
Ja, sollst du machen.
In 3 Worten noch deine Ziele für nächstes Jahr oder was auch immer.
Das weiß der Thomas ja, da kann der Thomas. Also meine direkten Ziele, ja, ich werde jetzt nicht aufhören, Rennen zu fahren. Ich werde es wie dieses Jahr schon machen. Ich werde in der Mountainbike-Saison weniger machen. Ich werde mir ein Etappenrennen raussuchen. Dann werde ich vielleicht ja nochmal, also was auf jeden Fall Fokus ist, das 24-Stunden-Rennen am Alfsee, wo ich dieses Jahr ja geschwächelt habe. Das mache ich nächstes Jahr. Das ist jetzt festgemacht. Genau, dann werde ich ein Etappenrennen fahren, da kann der Thomas gleich noch was zu erzählen. Ja, und dann war die Idee ja, ein paar Cross-Country-Rennen zu fahren. Genau, ich kann jetzt, morgen wäre Cross-Country-Start, also am 28. Das letzte Rennen habe ich jetzt ausfallen lassen. Ja, was ich damit mache und mit diesen kurzen Rennen und auch der weiteren Cross-Saison, muss ich jetzt mal schauen, okay, wie es weitergeht. Ich werde sicherlich nochmal ein Cross-Rennen fahren, weil so hört man keine Cross-Saison auf.
Ja, das stimmt. Na, aber, eigentlich sagt man ja, du musst gleich weit wieder aufs Rad und weitermachen, aber ja, in dem Fall geht das ja nicht, ne? Verständlicherweise. Wäre das Dümmste, genau, was du machen kannst.
Also wäre ich nicht auf die Birne gefallen, wäre ich auch das Rennen gefahren, aber dadurch, dass ich, die Frage stellte sich gar nicht. Ne? Jungs, ich danke euch. Ich bin jetzt schon mal raus. Ich lege mich schon mal hin.
Alles klar.
Und wir hören uns.
Tschüss. Genau, tschüss. Thomas. Gute Besserung.
Ciao.
Ja, Alex, fährst du Wettkämpfe nächstes Jahr?
Ich glaube nicht. Also wenn, dann spontan. Die zeitgroße Ankündigungen sind auch tatsächlich bei mir vorbei. Ich habe in den vergangenen Jahren sehr gerne gemacht, mir selbst und auch meinem Umfeld große Ankündigungen zu machen, was meine Pläne und Ziele sind und was ich alles erreichen will. Das mache ich in der Form nicht mehr, was ich tatsächlich machen möchte. Und das klingt jetzt total bescheuert. Ich will mehr schlafen. Und zwar nicht, weil ich Ruhe brauche, sondern weil ich mehr Regeneration brauche. Das ist tatsächlich aus, glaube ich, bei mir eine Achillessehne, an der ganz viele Sachen hängen. Ich merke und ich weiß, dass ich chronisch zu wenig schlafe. Also ich schlafe selten mehr als 6 Stunden. Einfach, weil der Tag mir zu kurz ist und ich versuche, mehr Leben in den Tag reinzupressen. Und jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß, dass das nicht gut ist und dass dadurch die Leistungsfähigkeit abnimmt, dass man dünnhäutiger ist, dass man schlechtere Ernährungsgewohnheiten hat, dass man gerade abends dadurch auch noch tendenziell mehr und schlechtere Sachen isst, was auch alles wiederum Konsequenzen hat. Aber wenn du mich nach einem persönlichen Ziel fragst, dann ist tatsächlich aus meiner Sicht der erste Schritt, einfach regelmäßig mehr zu schlafen. Und das klingt für jemanden, der das vielleicht kann, total simpel und banal, aber mir fällt es halt unheimlich schwer, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss noch was tun und der Tag ist noch nicht zu Ende. Und
Wann ist dein Tag zu Ende und wann fängt er an dann, wenn du sagst 6 Stunden? Das kann ja dann
fangen. Ich stehe um 6 Uhr, klingelt der Wecker und ich bin fast immer zwischen 12 und 1 im Bett. Am Wochenende gerne auch schon mal ein bisschen später. Da schlafe ich dann natürlich auch ein bisschen länger, aber jetzt auch nicht richtig aus. Ich meine, ich habe auch noch 2 Kinder in einem, die sind 11 und 8, die sind auch immer noch relativ früh wach. Und unter der Woche stehe ich halt um 6 Uhr auf. Da stehen wir alle um 6 Uhr auf und da bin ich trotzdem erst, also selten vor 12:30 wirklich eingeschlafen.
Ja, das ist krass. Also ich habe mich zu einem Früh-ins-Bett-Geher entwickelt bei mir, außer jetzt am Wochenende. Das ist eine Stunde länger, aber ich versuche spätestens tatsächlich um 10 im Bett zu liegen. Und mein Wecker klingelt aber unter der Woche 4:45. Das mache ich aber freiwillig. Ich könnte auch später anfangen. Wir haben eine Gleitzeitregelung. Aber ich bin gerne schon dann um 6, kurz nach 6, spätestens 6:30 da, weil dann ist der Nachmittag auch nicht so lang. Und das ist ja nun bekanntermaßen die Zeit nachmittags, wo im Familienleben und auch im Training oder im Sozialbereich generell am meisten geht. Dann bin ich natürlich aber auch abends müde. Also
Ja, klar.
Das ist so. Und also im Winter haben wir auch schon um 8:30 abends im Bett gelegen, wir drei hier, weil wir fertig waren, als die Kleine noch kleiner war. Und du weißt selber, wenn die dann so 2 ist oder noch jünger oder bis 3, war richtig hart, richtig hart. Einschlafbegleitung und dies und das und auch tagsüber bist du ja immer on fire. Das hat sich mittlerweile gebessert. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir schon wieder 21 Uhr. Genau. Also, ich denke mal, wobei 6 Stunden ist ja schon okay. Ne? Ich glaube, das ist so die Untergrenze. Und wenn man dann so mit diesen Schlafphasen alle 1,5 Stunden, dann ist 6 Stunden, wenn es denn wirklich 6 sind, auch okay. Auf wie viel willst du denn kommen?
Also, ich habe, wenn ich 7 Stunden gut schlafe, Also auch jetzt qualitativ, ohne jetzt zwischendrin aufzuwachen, was zum Glück bei mir die Regel ist. Also das toi 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 habe ich nicht, dass ich jetzt nachts groß wach werde, also merklich wach werde. Also bei 7 Stunden merke ich schon, dass ich, wenn ich das 2, 3 Tage hintereinander gemacht habe, schon deutlich leistungsfähiger bin. Also wenn ich jetzt mal sage, ich peile die guten 7 an, dass ich wirklich solide bei den 7 hinkomme, dann habe ich schon viel geschafft. Also ich ist jetzt gar nicht so ein großer Unterschied, ne? Aber unsere Jungs sind halt oft erst um 9 Uhr im Bett. Das heißt, unter der Woche schrumpft dann das Abendprogramm doch irgendwie zusammen, wo man noch vielleicht sowas macht, ein bisschen ein paar Dinge erledigt. Aber ja, es ist, also ich würde mit Sicherheit drauf von profitieren. Und was ich auch machen möchte oder jetzt auch schon ausprobiert habe, vergangene Woche oder war es sogar diese Woche, ich weiß es nicht mehr, ist, statt Abendsport zu machen, auch zu Hause morgens früh zu Sport zu machen. Weil auf den Dienstreisen, das hatte ich ja eben gesagt, da fällt mir das schon seit Jahren unheimlich leicht, einfach vor dem Frühstück schon eine Dreiviertelstunde, Stunde Sport zu machen und dementsprechend ein bisschen früher aufzustehen. Und das wollte ich tatsächlich hier zu Hause auch mal probieren, zumindest einmal in der Woche mir den Wecker eine Stunde früher stellen und dann schon für mich die Zeit draußen zu verbringen. Das habe ich vor den Kindern oder auch, ich sag mal, bis vor 5, 6 Jahren tatsächlich eher abends gemacht. Da fiel es mir relativ leicht, abends noch mich aufs Rad zu schwingen, auch durchaus für 2 Stunden noch Night Ride zu machen, erst um 8:30 oder so. Das kriege ich aber im Moment irgendwie von der Kraft nicht hin. Da bin ich abends zu platt für, aber dieses morgens Aufstehen fällt mir halt leicht und das würde ich tatsächlich versuchen, mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu machen, ohne jetzt total zu übertreiben und zu eskalieren.
Hast du eine Rolle zu Hause?
Ich sitze daneben.
Ja, ja. Stimmt, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, ja.
Das, genau. Ja, genau. Nee, weil das ist ja, wenn, da musst du aber tatsächlich die Trinkflasche und die Schuhe schon gefüllt haben und daneben gestellt haben, dass du wirklich morgens nach dem Aufstehen Hose an und drauf und dann eine halbe Stunde das, Programm fahren.
Ja, das hilft, das ja, hilft. Genau. Also erstens, um mal schneller drauf zu kommen, damit man halt nicht noch eine früher aufstehen muss und auch die Motivation, wenn man weiß, ich brauche da nicht mehr geistig morgens früh drüber nachdenken, sondern nur zack, zack. Sachen anziehen, ja.
Das vor allem die Entscheidung triffst du ja abends.
Richtig.
Du triffst die Entscheidung ja nicht, du stehst morgens auf und ach, jetzt mache ich erstmal Sport. Nein, sondern du hast die Entscheidung abends getroffen, du hast es vorbereitet und dann funktioniert das auch. Das 2, 3 Mal die Woche. Zweimal die Woche vielleicht oder 3-mal die Woche. Ich versuche das ja auch, wenn ich 4:45 aufstehe. Ich mache dann ja morgens gerne so 20, 25 Minuten, manchmal eine halbe Stunde, je nachdem, wie das Programm so ist, Yoga mit so einem YouTube-Heini da. Suche ich mir dann halt was aus am Fernseher und hampel das nach. Mhm. Das klappt montags morgens gut. Da bin ich vom Wochenende ausgeruht. Dienstags klappt das überhaupt nicht. Da bin ich sowas von fertig, weil ich dann montags abends auch noch mal im Fitnessstudio einen Spinning-Kurs leite. Und der holt mich schon ziemlich raus. Also da brauche ich auch den guten Schlaf, das schaffe ich das am Dienstagmorgen dann nicht. Und Mittwochs, Donnerstags klappt es dann manchmal. Ne? Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber das funktioniert. Und dann hast du schon mal eine halbe Stunde hast du drin.
Ja, ja? Eben. Die nimmt einem keiner mehr weg. Ne?
Genau.
Und das ist halt wichtig. Und genau, gerade wenn das Niveau eh relativ niedrig ist oder man da Ausgleichstraining macht, was sonst zu kurz kommt, dann ist das wertvolle Zeit.
Aber bei dir steht es dann wieder ja in direkter Konkurrenz mit dem Vorsatz, mehr schlafen. Wenn du dann extra ja, das, eine Stunde wieder früher
genau,
aufstehst.
Nee, genau, muss ich dann natürlich abends mit eindenken, einrechnen, richtig. Genau. Ja,
ja du warst eben neugierig. Ich ist ja kein Geheimnis. Also Thomas und ich, wir waren ja dieses Jahr gemeinsam mal wieder in Schlattenwing bei der Alpentour-Trophy, 4 Tage Etappenrennen. Und wir haben auch lang und breit darüber berichtet, unsere Zuhörer wissen es, du hast es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Der Thomas ist auf der, ich glaube es war die 2. Etappe, ganz knapp von den UCI-Kommissären aus dem Rennen genommen worden und Startnummer ab und ab ins Ziel, ne? Und durfte ja die Etappe nicht zu Ende fahren. Und am nächsten Tag hat er das Zeitlimit geschafft. War also deutlich vor der Cut-Off-Zeit, aber es sind noch bis zu 15 Minuten nach der Cut-Off-Zeit auch noch Leute durchgeschickt worden, weil da ein anderer Ach, okay. Kommissär stand.
Ach, krass.
Genau, okay. Ja, das war ziemlich krass. Und da, da ging es also wirklich nur um eine Minute oder so, weil er stand bei meiner Frau, die hat uns versorgt und das quasi das Zeitlimit war, direkt, er stand vor der Linie quasi, ne? Und ja, alle anderen, die hinter ihm waren, sind an ihm vorbei, weil er hatte halt Essen aufgenommen und Getränke, die sind an ihm vorbei rübergefahren und als er wieder losgefahren ist, in dem Moment hat der Cut gemacht.
Ach, wie ärgerlich.
Ein oder zwei Minuten, so.
Ja, das ist sehr ärgerlich.
Oder die, das war eine Kommissärin und No Mercy drüber, keine, geht gar nichts, ne, raus. So, durften dann am nächsten Tag weiterfahren. Ja, so, und dann kam aber die Geschichte, dass andere halt, weil es ein anderer Kommissär war, dann haben zwar am dritten Tag länger rüberfahren durften, naja. So, und das haben wir mit der Organisation da besprochen und die war sehr dankbar, dass wir das thematisiert haben und es hat ja mehrere betroffen, wohl. Und es war wohl anders abgesprochen, aber die UCI hat ihr eigenes Ding gemacht da, entgegen der Veranstalteransage. Und dann hat der Veranstalter jetzt die E-Mails rausgehauen an die Leute, die aus diesem Limit gefallen sind. Die kriegen einen Rabattcode für nächstes Jahr. Wie hoch der sein wird, wissen wir nicht. Ja. Aber ich unterliege eh der Restriktion meiner Familie, die nächstes Jahr wieder nach Schladming wollen und Urlaub machen. Und ja, dann bietet es sich an, dass wir das wieder in der Zeit machen, wo die Alpentrophy ist. Und dann werden wir da, Thomas und ich, wieder gemeinsam am Start stehen. Hatte ich eigentlich nicht vor.
Schöner Zufall.
Ja, genau. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber ja, gut. Passt ganz gut rein vom Timing her und ist auch, also da kann man wirklich Werbung machen. Das ist wirklich eine schöne Veranstaltung. Ne? An einem Ort, 4 Tage. Die Strecken sind sehr ähnlich meistens, aber von Jahr zu Jahr, aber insgesamt sehr liebevoll gemacht. Und lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, eben, da spricht ja nichts gegen, wenn die Strecke schön ist, dann kann man die auch einmal im Jahr oder alle paar Jahre mal fahren.
Deswegen, also auch bei aller Demotivation derzeit bei mir, Saison ist vorbei, Einschnupfen jagt den nächsten, mache ich auch gerade relativ wenig Sport, aber Ziele, ich muss mir halt auch Ziele setzen, ich will das ja auch und dann kann ich mich wieder auf was freuen und dann steige ich auch wieder ins Training ein, ne? Also das ohne geht auch nicht.
Ja, genau. Ja. Das am Ende macht es halt doch Spaß, der Sport befreit einen. So ist es.
Ja, es ist ja auch der Ausgleich, ne? Also von allem, ne? Man unterliegt ja nun mal gewissen Zwängen im Leben, wenn man finanziell nicht ausgesorgt hat, sondern für seinen Unterhalt selber aufkommen muss. Und ja, dann muss es irgendwo auch ein Ventil geben, wo man die 8 Stunden, die man im Büro verbracht hat oder sonst wo, dann auch wieder den Druck wieder ablassen kann. Aber ich würde mich freuen, vielleicht sehen wir uns ja doch an der einen oder anderen Startlinie oder an einer nächstes Jahr irgendwo.
Ich muss ein paar Kilometer auf dem Rad sammeln, also Radfahren und auch Radsport im Wettkampf macht mir Spaß. Gerade so Mitteldistanz, Marathon, das ist schon immer so meine Distanz gewesen, das macht Spaß. Da kommt man ja auch relativ schnell hin, das jetzt würdevoll zu bestehen. Also es geht ja jetzt nicht irgendwie darum, unter die Top 10 zu fahren oder so. Also von daher schauen wir mal. Ich würde mich auch freuen. Im Moment fehlt tatsächlich die Fitness, dass das Spaß macht. Aber ja, ich versuche dann zu arbeiten.
Sehr schön. Und genau darum geht es ja, dass es Spaß macht, ne? Also ich finde, dass die Starterfelder über die vielen Jahre, wo ich das jetzt mache, viel zu professionell auch geworden sind. Da nehme ich mich auch mit ein. Ne? Früher bin ich auch Rennen gefahren, um das Rennen zu fahren und nicht Letzter zu werden. Dann war ich dann ganz oft Vorletzter. Und dann fängt man halt an zu trainieren und irgendwann fährst du dann auch mal irgendwo im Mittelfeld oder relativ weit vorne rum. Es macht schon Spaß, ne? Aber darum geht es ja letzten Endes. Eigentlich geht es da ja nicht drum. Und ich finde, dass da draußen die vielen Leute, die sich die Radräder kaufen, jetzt ist es ja gerade das Gravel-Segment, was stark nachgefragt ist.
Ja.
Leute, bringt die Räder an die Startlinie, macht einfach mal mit. Es ist cool.
Ja. Oder man sucht sich halt was raus, wo man tatsächlich mehr so gegen sich selber fährt. Also wo man sagt, das ist halt die Herausforderung für mich. Wo man vielleicht sagt, das ist ein Rennen in einer besonderen Landschaft oder eine etwas verrückte Umgebung. Oder irgendwas, wo man halt selber nicht sicher ist, ob man das schafft. Also ich sag mal, wenn ich jetzt beim 65-Kilometer-Marathon, Halbmarathon an die Strecke gehe und ähnliche Distanzen auch im Training fahre, dann weiß ich ja, das schaffe ich auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt vielleicht im vorderen Drittel oder im letzten Drittel oder letzter werde unter Umständen, aber ich weiß, ich schaffe das. Aber dass man sich vielleicht was raussucht, also wenn man jetzt diese Herausforderung sucht, was einen wirklich persönlich halt an die Grenze bringt, wo der größte Konkurrent man selber ist und nicht irgendwie das Feld drumherum. Das finde ich immer noch auch, also ich persönlich zumindest, als spannend und herausfordernd, das so zu.
So ist es auch. Letzten Endes sollte es nur um einen selbst gehen und es sollte kein Konkurrenzgedanke, zumindest bei denjenigen, nicht aufkommen, die damit ihr Geld nicht verdienen, sondern das einfach nur
Ja.
aus Spaß machen. Ne?
Genau.
Okay. Alex, dann
Thomas.
bleib dran, schnür die Laufschuhe
Genau.
regelmäßig, ab auf die Rolle morgen früh, zwischen 6:30 Uhr und 7 Uhr und dann hören wir uns demnächst wieder hier auf dieser Welle.
So machen wir es.
Schönen Dank, liebe Zuhörer,
Bis
dass ihr bis
dahin.
hierhin, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Gebt uns ein Like auf den gängigen Podcast-Portalen und die Fragen, die offen geblieben sind, stellt sie uns einfach. Auch die, die wir gestellt haben, vielleicht kann der ein oder andere sie beantworten. Wir freuen uns über jeden Kommentar und hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.